Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
4 Jahre sind seit der Kernschmelze in Fukushima vergangen. Welche Erkenntnisse hat man heute, wie hoch die Strahlenbelastung damals war und auch bis heute noch ist?
Ja, zunächst muss man wirklich nochmal ins Gedächtnis zurückrufen, was Sie in Ihrer Anmoderation ja gesagt haben. Die eigentliche Katastrophe war der Tsunami und das Erdbeben, das die Städte zum Beispiel in Sendai und Onagawa völlig zerstört hat und viele Tote verursacht hat. Und der Reaktorunfall in Fukushima hat bislang überhaupt noch keine Todesopfer gefordert. Und es geht jetzt darum, für die Zukunft zu sehen, was denn die Folgen sein werden.
Und wie sehen die eben aus? Also wie groß ist die Belastung? Was kann man da sagen?
Man kann sagen, die ersten Maßnahmen direkt nach dem Unfall bezogen sich ja vor allen Dingen eben auf Evakuierungsmaßnahmen. Dort sind etwa 100.000 Leute evakuiert worden aus Gebieten, die unterschiedlich stark kontaminiert waren, belastet waren und die man jetzt danach eingeteilt hat in Gebiete, die auch weiterhin vermutlich evakuiert bleiben werden. Solche, die man mittelfristig wieder zurücksiedeln kann und solche, die man mehr oder weniger sofort wieder, sagen wir mal, der Rücksiedlung wieder zugänglich macht. Und das richtet sich nach den jeweiligen Dosen, die man für diese Gebiete messen kann, ausrechnen kann oder abschätzen kann.
Die einzige wirkliche Referenzgröße für diese Katastrophe ist Tschernobyl 1986 gewesen. Den Folgen dieses Reaktorunfalls sind mehrere 10.000 Menschen bisher dann in der Folge zum Opfer gefallen durch verschiedene Krankheiten. Wie nah kommt man da mit der Belastung dran an Tschernobyl? Also hat das ein ähnliches Ausmaß, was in Fukushima noch bevorsteht?
Nein, das ist längst nicht so ein gewaltiges Ausmaß. Also wenn Sie eine ganz grobe Zahl hören wollen, mit allem, was damit verbunden ist, Dosis, Kosten vielleicht sogar, Aufwand, Langfristigkeit, dann ist das der Faktor 10, den wir sagen würden. Fukushima war also 10-mal weniger gravierend als der damalige Tschernobyl-Unfall. Und das Maß dafür, gerade was die Folgen der Bestrahlung anbelangt, das kann Tschernobyl sein, das können aber eben auch andere Quellen sein, mit denen Menschen mit Radioaktivität oder mit Strahlung in Verbindung kommen. Und das kann sogar medizinische Expositionen sein, die ja auch mit Dosen verbunden sind. Oder auch die Natur. Wir sind ja auch durch natürliche Strahlenquellen Strahlung ausgesetzt und das sind alles Maßstäbe, nach denen man so etwas beurteilen kann.
10.000 Menschen leben ja noch in der Region dort. Welche Langzeitfolgen sind dann bei dieser Strahlenbelastung, die Sie gerade skizziert haben, zu erwarten?
Man kann fast so weit gehen, dass man sagen kann, gar keine. Zumindest keine nachweisbaren. Wir haben lange ermittelt, gerechnet, abgeschätzt, gemessen, natürlich sehr viel. Durch viele, viele internationale Gruppen ist das in den vergangenen Jahren gemacht worden. Und die Abschätzung, die man heute machen kann, ist so, dass wir vermuten müssen, dass wir überhaupt gar keine Effekte später oder auch jetzt der Bestrahlung zuordnen können.
Selbst auf die viel zitierten Lebensmittel und Wasser, auf die ja die Strahlung eben auch Auswirkungen haben soll?
Ja, gerade die nicht. Also wenn Sie die ganzen verschiedenen Wege, auf denen Strahlung auf Menschen einwirken kann, auseinandernehmen und einzeln betrachten, dann ist es nach wie vor hauptsächlich der direkte Anteil der Strahlung, also durch Luft und Staub und Direktstrahlung. Und Lebensmittel und Wasser sind dem weit untergeordnet.
Trotzdem hat der Unfall ja weltweit eine Diskussion um Atomkraftwerke gerade in eng besiedelten Gebieten ausgelöst. Deutschland dann eben das Land, das sehr schnell Konsequenzen daraus gezogen hat mit der Energiewende und der sukzessiven Abschaltung von Atomkraftwerken. Ist es trotzdem richtig, dass diese Sensibilisierung stattgefunden hat nach dem Unfall?
Ja, das ist eine schwierige Frage und das werden Sie sicher von verschiedenen Leuten auch anders beantwortet bekommen. Wenn man das auf das ganz enge Feld Radiologie, Bestrahlung abstellt, dann würde man sagen, sind die Folgen glücklicherweise, für manche vielleicht sogar auch erstaunlicherweise, gering. Ob das jetzt trotzdem Grund und Ursache und Ausgangspunkt dafür sein kann, eine so weitreichende Entscheidung in einem Industrieland wie unserem zu fällen, ganze Energieversorgung umzustellen, das geht weit über das reine technische und naturwissenschaftliche hinaus und sind sicher gesellschaftliche und politische Fragen, die natürlich auch vor einem ganz anderen Hintergrund geführt werden.
Aber würde ein Super-GAU vielleicht auch in größerem Ausmaß als in Fukushima in einem deutschen Atomkraftwerk stattfinden, dann wären doch die Folgen verheerend, eben wegen der engen Besiedelung drumherum.
Ja, würde ich zustimmen. Vielleicht mit dem Zusatz, dass die Folgen, die Sie ansprechen und die ich auch als verheerend einstufen würde, nicht nur radiologischer, also strahlenmäßiger Natur wären, sondern eben alle Folgeerscheinungen, die damit zu tun haben, wie wir denn solche Strahlung sowohl wissenschaftlich, aber noch viel mehr gesellschaftlich einstufen und bewerten. Das heißt also, ich will es konkreter sagen, die berechtigte oder unberechtigte Furcht davor, was passieren könnte, würde vermutlich die Folgen sehr viel dramatischer sein lassen als die reinen tatsächlichen Strahlenfolgen, so wie wir sie im Augenblick durch Wissenschaft abschätzen können.
Diese Furcht, wie Sie es nennen, die hat ja auch damals in Fukushima Nahrung bekommen, als stückchenweise bekannt wurde, welche Sicherheitsmängel es gab und das Betreiberkonsortium TEPCO auch Warnhinweise ja flächendeckend dort ignoriert hat. Hat sich dahingehend etwas verbessert, dass also die Reaktorsicherheit weltweit zugenommen hat, weil man etwas daraus gelernt hat, was dort passiert ist?
Ja, also im gewissen Umfang sicher, vielleicht nicht im ausreichenden Umfang. Und das ist vielleicht auch einer der wesentlichen Punkte, die Sie nennen. Denn auch in der japanischen Bevölkerung, die da sicher das ganze Umfeld Kerntechnik anders ansehen als vielleicht ja gerade in Deutschland, auch vor dem Unfall schon, da war das so, dass doch diese Ereignisse, die Sie ansprechen, das Vertrauen in diese Technik und auch in die Überwachung dieser Technik doch deutlich erschüttert wurde. Und wir können heute sagen, wohl auch zu Recht, die Konstruktion von Betreiber, Überwachung, Behörde war doch in einem Maße desolat, dass man sagen kann, vieles von dem, was da wirklich passiert ist, ist aufgrund dieser Mängel passiert. Und was international für Lehren rausgezogen worden sind, kann sagen, weltweit ist natürlich nochmal genauer hingesehen worden, ob die jeweiligen nationalen Schutzmaßnahmen immer noch ausreichend sind. Es hat ja diese sogenannten Stresstests gegeben. Die sind für jedes Land unterschiedlich durchgeführt worden. Aus denen hat man schon Konsequenzen gezogen, aber sie waren nie in dem Maße, sagen wir mal, qualitativ verändernd, dass man jetzt darauf politische Schlüsse gezogen hat. Also beispielsweise Ausstieg oder Verbleiben in der Kerntechnik.
Die politische Konsequenz, die hat in der Tat nur die Bundeskanzlerin damals gezogen für Deutschland. Bis heute bleibt das ein Alleingang. Der Trend scheint auch eher wieder hin zur Kerntechnik bei der Energieerzeugung zu gehen. Wird die uns also noch eine Weile begleiten, bevor noch andere Länder auf den deutschen Kurs einschwenken?
Das ist schwer zu sagen. Das, glaube ich, weiß keiner so richtig. Es hat sicher damit zu tun, dass die Beurteilung dieser Frage national sehr verschieden passiert. Und dazu gehören eben auch die durchaus unterschiedlichen historischen Entwicklungen. Ja, Japan hat eine andere historische Entwicklung hinsichtlich der Nutzung von Kernenergie genommen als beispielsweise Frankreich, USA und eben auch Deutschland. In Deutschland ist die Diskussion sehr, sagen wir mal, eigenwillig geführt worden. Und so gesehen ist vielleicht eben auch die Entscheidung, die die Bundesregierung da getroffen hat, eben auch vor diesem Hintergrund zu sehen und wäre und ist ja auch in anderen Ländern anders ausgefallen.
Das sagt Joachim Breko. Er ist Professor am Institut für medizinische Physik und Strahlenschutz in Gießen. Und wir haben 4 Jahre nach dem Reaktorunfall in Fukushima über die Folgen und die Entwicklung der Atomenergie weltweit gesprochen. Vielen Dank.